Ich glaube, ein springender Punkt ist, gerade wenn du ein vielfältiges Team hast, egal ob das jetzt multinational ist oder interkulturell divers, ne, wo wir gar nicht von unterschiedlichen Nationalitäten dann unbedingt sprechen, ist immer die Frage, finde ich, wie funktioniert so ein vielfältiges Team am besten? Und meiner Meinung nach funktioniert es am besten, wenn alle ihren Teil beitragen können und sich alle gesehen fühlen. Und das kann ich natürlich nur erreichen, wenn ich mir klar mache, was habe ich denn da für verschiedene Persönlichkeiten in meinem Team sitzen? Und da brauche ich halt eine gewisse Offenheit und auch eine gewisse Fehlertoleranz den Menschen in meinem Team gegenüber und auch mir selbst gegenüber, um so etwas umzusetzen.
Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier in einer neuen Folge im Podcast Next Level Leadership. Heute nochmal mit einer ganz tollen Gästin und ich begrüße ganz herzlich hier die Katharina Fritsche. Hallo Katharina.
Hallo Julia, danke, dass ich heute da sein darf.
Wir haben heute ein ganz spannendes Thema vor der Brust, ein sehr modernes Thema, ein sehr aktuelles Thema. Und zwar soll es heute gehen um Diversity im weitesten Sinne. Du bist nämlich Kollegin von mir, aber mit einer ganz speziellen Ausrichtung. Du bist unterwegs als Trainerin für interkulturelle Kompetenz und eben Diversity. Du hast mal Magister gemacht in Kultur- und Sozialanthropologie und bist jetzt aktiv im Moment mit Vorträgen, mit Seminaren, mit Workshops eben für das Thema interkulturelle Kompetenz. Und begleitest und berätst Führungskräfte und auch Fachbereiche, denke ich, bei Diversity-Fragen. Das heißt, man kann bei dir ein 1:1-Coaching buchen zu genau den Themen, aber du arbeitest auch sehr gerne mit ja, multinationalen Teams, heterogenen Teams, wo es vielleicht auch Spannungen gibt, Konflikte und Missverständnisse aufgrund dieser Verschiedenartigkeit. Und ich bin mega neugierig auf das Ganze. Wir haben ja schon ein Vorgespräch gehabt. Total spannend, deswegen lass uns einfach direkt reintauchen. Bist du bereit?
Ich bin bereit, ich glaube, ich hoffe.
Sehr schön. Lass uns doch einfach mal mit der klassisch wissenschaftlichen Einstieg, ne? Was bedeutet denn eigentlich irgendwas? Also worüber reden wir, wenn wir von Diversity sprechen oder interkulturell? Sind das direkt verschiedene Nationen? Wie würdest du das praktisch, pragmatisch eingrenzen, die Begriffe?
Oh, spannend, genau, das gehen wir direkt ans Eingemachte sozusagen, ne? Also. Ich komme ja aus der Kultur- und Sozialanthropologie. Das hat ja irgendwie Kultur schon im Namen drin. Und manchmal wird der Bereich auch Ethnologie genannt. Und so der Schwerpunkt dieser Wissenschaft liegt halt auf der Untersuchung von menschlichen Kulturen. Aber EthnologInnen verstehen Kultur nicht deckungsgleich mit Nation. Also so kann man sich das nicht vorstellen. Früher hat man so in den Anfängen der Wissenschaft gedacht, das könnte man so sagen und könnte irgendwie beispielsweise die japanische Kultur oder die deutsche Kultur oder so etwas erfassen. Aber dann hat man so glücklicherweise im Laufe der Zeit und ganz stark auch in den 80er Jahren gab es eine große Debatte dazu in der Wissenschaft festgestellt, dass man das eben nicht deckungsgleich mit Nation oder ethnischer Gruppe oder so etwas setzen kann, dass Kultur sehr fluide ist, dass im Grunde genommen alles das, was Menschen machen, wie Menschen sich die Welt sortieren, zur Kultur dazugehört. Also auch alles das, was jetzt gerade so um uns ist, alles das, was wir an uns haben, von der Brille über das Mikro, über den Laptop, ne, über unsere Kleidung, wäre aus ethnologischer Sicht Kultur, auch so der Raum, in dem ich gerade sitze und so etwas. Kultur ist sehr wandelbar. Sie verändert sich ständig und sie ist nicht an Grenzen gebunden. Das heißt, wenn ich jetzt von A nach B reise, ändere ich ja nicht automatisch meine Kultur regional, sondern nehme das, was mich geprägt hat, mit. Deswegen ist es auch ja eigentlich irrsinnig zu sagen, Kultur wäre gleich Nation oder so etwas. Und ja, Menschen unterscheiden sich in ihrer Kultur. Das ist halt der springende Punkt. Es gibt kulturelle Unterschiede. Zur Kultur gehören aus ethnologischer Sicht beispielsweise Wertvorstellungen, die ich so in meinem Heranwachsen mitgegeben bekommen habe. Normen gehören dazu, also die so die Form haben, du sollst nicht. Weltanschauung, Glaubensformen gehören dazu, Sprache, Architektur, Kleidung, Politik, ganz viele verschiedene Themen, die den Menschen so ausmachen. Das heißt, Menschen unterscheiden sich in ihren Kulturen und das macht es eigentlich so spannend, wenn viele verschiedene Menschen zusammenkommen, weil ich da dann eben durch diese Vielfalt von verschiedenen Prägungen, von verschiedenen Glaubensvorstellungen und Normen natürlich Konflikte und Reibungen haben kann. Und der springende Punkt ist im Grunde genommen, wenn jeder Mensch darauf beharrt, dass das, was er oder sie gelernt hat, das Richtige ist und der richtige Ansatz ist, dann kommen wir nicht weiter, weil dann verharren wir sozusagen in diesen, ja, starr werdenden Konflikten und können nicht mehr interagieren. Und das ist eigentlich genau das, was auch interkulturelle Kompetenz dann ausmacht, so dieses Zwischenspiel, das Ausloten von verschiedenen Werten und Normen und Herangehensweisen und Perspektiven miteinander. Und immer so mit der Frage im Hinterkopf, wie können beide Seiten oder drei oder vier Seiten, je nachdem, wie viele Menschen dann zusammenkommen, ohne ihre Essenz aufzugeben, in Kompromisse miteinander gehen und miteinander arbeiten, leben und sich respektvoll und wertschätzend behandeln. Das hat auch Grenzen, da kommen wir vielleicht später noch zu, wie die liegen, aber das ist so eigentlich die Idee, die dahinter liegt. Und der Link zu Diversity oder Diversität ist eben durch die Vielfalt gegeben. Im deutschsprachigen Raum wird Diversität ja, ich sag mal, in den Sozialwissenschaften, oder so im Coaching, im Bildungsbereich darauf bezogen, dass der Mensch automatisch Mitglied von verschiedenen Kategorien ist, die ihn auszeichnen, die sozusagen wie so eine verschachtelte Identität oder wie so ein Kuchenstück verschiedene Tortenstücke zusammenbringt. Und im deutschsprachigen Raum wird es auf verschiedene Kategorien bezogen. Das eine ist beispielsweise das Alter. Das ist eine Kategorie, die zur Diversität dazugehört. Dann ist aber auch Geschlecht eine Kategorie, die dazugehören kann. Das meint aber auch das soziale Geschlecht, Gender, also nicht unbedingt das biologische Geschlecht. Da haben wir dann so diese Fluidität, die auch in der ganzen LGBTQAI+-Diskussion mit reinkommt, dass es eben mehr als nur männlich und weibliche Geschlechtsidentitäten gibt, ne, ganz viel dazwischen und darüber hinaus. Aber auch ethnische Herkunft, Nationalität spielt da mit rein, was eben häufig mit Kultur dann verwechselt wird, dieser Begriff. Aber auch so Dinge wie körperliche, geistige Fähigkeiten, manchmal unter diesem etwas sperrigen oder wertenden Wort der Behinderung genannt, kommt auch mit rein. Und Religion und Weltanschauung. Das sind so die Diversity-Kategorien, die im Grunde genommen auch bei mir im Training eine Rolle spielen. Und zu verstehen, dass wir Menschen eben durch diese ganzen Facetten geprägt und beeinflusst werden. Und dass das auch beeinflusst, beispielsweise, ob ich jetzt mich als männlich oder weiblich empfinde und so gelesen werde, hat einen Einfluss darauf, wie ich behandelt werde. Ob ich jung bin oder ob ich Seniorin bin, hat einen Einfluss darauf, wie ich behandelt werde. Welche Religionszugehörigkeit ich habe, kann Einfluss darauf haben, welchen Zugang ich auch zu bestimmten Ressourcen habe. Das heißt, es geht auch immer ganz stark um Machtdiskurse bei dem Thema und auch darum, sich selbst zu reflektieren. Da ist so der fließende Übergang eigentlich zu Privilegien, was ich so mitgegeben bekommen habe, ohne dass ich da irgendwie was dazu kann oder geleistet habe. Da sind wir auch ganz schnell in der Diskussion BIPOC, ne? Black, Indigenous und People of Color. Da geht es dann so in Richtung Critical Whiteness, White Fragility. Wie kann ich eigentlich über Privilegien und Macht sprechen, ohne auch jetzt in meinem Fall mein Weißsein zu reflektieren. Das spielt da auch mit rein. Das heißt, es ist ein sehr vibrierendes, sehr, ja, facettenreiches, manchmal auch komplexes Thema. Und es gibt sehr viele verschiedene Unterpunkte, zu denen man da arbeiten kann. Und das kommt dann so ein bisschen auf den Kontext an, welcher Schwerpunkt gesetzt wird.
Ja, ich finde es
Genau.
unheimlich schön, wie du das gerade umrissen hast, weil es ist ein riesiges Feld. Also das ist mir auch in
Ja,
der
total.
Vorbereitung für unser Gespräch aufgefallen. Es ist ein ganz großes Feld. Und ich glaube, so für jetzt, für heute wäre es, glaube ich, für mich total hilfreich, so einen praktischen Bezug herzustellen, so einen Einstieg zu finden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir das irgendwie themenspezifisch nochmal fortsetzen irgendwann. Ich bringe mal, wenn ich so überlege, was so bei mir an Coaching-Anfragen manchmal gelandet ist oder auch bei Teamentwicklung. Ganz großer Klassiker war, da ist mir das so wirklich mal aufgefallen, ohne dass wir jetzt über Geschlechtsorientierung und Herkunft, ne, so Internationalitäten oder so sprechen. Eine Coaching-Anfrage für junge weibliche Führungskräfte, die frisch von der Uni kamen und in einem norddeutschen Energieversorgerbetrieb gelandet sind, mit mehrheitlich Männern jenseits der 45. Das war ein Clash von Kulturen. Also
Absolut, ja.
das zu begleiten, das hat natürlich Reibung gegeben. Da gab es Kommunikationsthemen. Das war alt versus jung. Das war Frau versus Mann. Die kamen aus der Stadt teilweise, saßen jetzt da auf dem Land, ja, weil das Angebot einfach zu gut war, um es nicht zu probieren. Sowas, das ist zum Beispiel ein Beispiel. Das ist gar nicht so selten. Auch dieses Thema Altersstufen ist mir häufiger untergekommen. Als Female Leadership Coach habe ich sehr viel mit der Frau-Mann-Frage zu tun. Was habe ich überhaupt davon als Führungskraft, wenn ich mich mit so einem Thema auseinandersetze im weitesten Sinne? Warum sollte ich mich damit beschäftigen? Also ich kriege auch oft mit, dass ja, Kunden, Kollegen, wie auch immer, so fast schon ein bisschen genervt davon sind, ne? So in der
Ja,
Richtung, man
absolut,
darf
ja.
ja gar nichts mehr sagen, man muss jetzt hier auf alles Rücksicht nehmen. Was habe ich davon? Warum sollte ich mich mit dem Thema beschäftigen?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, ein springender Punkt ist, gerade wenn du ein vielfältiges Team hast, egal ob das jetzt multinational ist oder ich sag mal interkulturell divers, ne, wo wir gar nicht von unterschiedlichen Nationalitäten dann unbedingt sprechen, ist immer die Frage, finde ich, wie funktioniert so ein vielfältiges Team am besten? Und meiner Meinung nach funktioniert es am besten, wenn alle ihren Teil beitragen können und sich alle gesehen fühlen. Und das kann ich natürlich nur erreichen, wenn ich mir klar mache, was habe ich denn da für verschiedene Persönlichkeiten in meinem Team sitzen? Und da brauche ich halt eine gewisse Offenheit und auch eine gewisse Fehlertoleranz den Menschen in meinem Team gegenüber und auch mir selbst gegenüber, um so etwas umzusetzen. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Wenn ich so sehr in meiner eigenen Bubble bleibe und mir denke, ja, ne, gendern, keine Ahnung, interessiert mich nicht, brauche ich nicht, so, ne? Oder jetzt hier den Generationenkonflikt, ist doch egal, der ist nicht so wichtig. Bei uns geht es doch eigentlich da und da drum in der Arbeit. Da sollen wir alle irgendwie gucken, dass sie das so sich ein bisschen am Riemen reißen. Ich glaube, dann verliert man sehr schnell die einzelnen Teammitglieder, denen halt solche Kategorien eben wichtig sind, die vielleicht sich gar nicht gesehen oder wahrgenommen fühlen. Und ich habe beispielsweise so typische Konfliktlinien, die du eben beschrieben hast, musste ich gerade ganz doll denken an die Trainings, die ich momentan ganz viel in Krankenhäusern gebe. Da hast du auch, also in Kliniken bundesweit mache ich momentan ziemlich viel und da hast du genau diese Konflikte, einmal Generationenkonflikt, dass beispielsweise, wenn ich jetzt PraxisanleiterInnen oder Stationsleitungen fortbilde, dass die mir oft spiegeln, ja, die neue Generation. So, da kann ich nicht mitarbeiten. Die melden sich krank. Die melden sich krank, sobald sie einmal husten. Und ich habe schon gelernt, Brust raus, Bauch rein, wir ziehen das durch. Und so geht das doch nicht. Und warum sind die denn alle nicht mehr belastbar? So, und wenn du dann aber auf das Thema Selbstfürsorge kommst und auf das Thema Kulturwandel und wie viel sich in den letzten 20, 30 Jahren auch getan hat und in den letzten 10, glaube ich, nochmal besonders, wo es so darum ging, auch mal in sich selbst reinzuspüren, eigene Grenzen wahrzunehmen. Und dann für sich zu sorgen, anstatt die zu übergehen und beispielsweise zu betäuben mit, ne, allen möglichen Rauschmitteln, die in unserer Gesellschaft ja auch
Ja.
zur Verfügung stehen, ne, mit Alkohol, mit Nikotin, mit Tabletten, ne, gerade im Krankenhauskontext ist das natürlich auch nochmal ein anderes Thema, so. Medikamentenkonsum, um sich auch irgendwie fit zu halten, sag ich mal. Dann merkst du, okay, das ist ein Kulturwandel, der passiert, der ja eigentlich total positiv ist, dass in der Tendenz in der jungen Generation viele Menschen, auch habe ich den Eindruck, gelernt haben, ich spüre in mir zieht es, ich kann gerade eigentlich nicht mehr, ich komme an meine Grenze, aber bevor ich mich jetzt, sage ich mal, zuballer und durchziehe, nehme ich mir den Tag frei und erhole mich mal von der Migräne oder den Rückenschmerzen oder was weiß ich und gehe dann wieder frisch ins Team rein. Also das, und wenn ich das dann bespreche und klar mache und zu so einem Perspektivwechsel anrege, durch verschiedene Übungen, Simulationen und sowas, die wir dann in den Gruppen machen, dann habe ich oft so ein Aha-Erlebnis und kann sogar erreichen, dass die Menschen, die das vorher kritisiert haben, die aus dieser, ich sage jetzt mal, älteren Generation sind, vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstfürsorge bei sich selber auch wieder vornehmen. Und ähnliches Thema auch mit Genderrollen, Geschlechterrollen. Ich habe ganz viel auch Stereotype, Klischees, die ich höre, beispielsweise der Klassiker, Männer aus arabischsprachigen Ländern lassen sich im Krankenhaus nichts von weiblichen Führungskräften sagen. Und wenn man das aber näher beleuchtet, klar gibt es auch mal Beispiele, wo das vielleicht erlernte Themen sind, wo das so sein kann. Aber in vielen Fällen hat das andere Gründe. Beispielsweise, dass die Leute sprachlich das nicht so richtig hinbekommen haben oder sich in der Situation unwohl fühlen. Und vielleicht dann lieber mit der männlichen Person, egal ob das jetzt ein Arzt ist oder eine Pflegekraft reden, weil die vielleicht die Sprache spricht, so. Oder aus einem ähnlichen Region mal gekommen ist. Da sind wir beim Thema Migration jetzt, ne? Also, dass man da guckt, ist es wirklich dieses Stereotyp, ist das real, was gerade den Konflikt hervorruft, oder liegt da vielleicht was drunter, was mit der Nationalität in dem Sinne und mit dem Stereotyp gar nichts zu tun hat, sondern einfach mit Menschen, die aufeinandertreffen, ne? Also, dieses Thema habe ich auch häufig. Und ja, und dann natürlich auch so diese Frage, wie kann ich in multinationalen Kontexten führen? Und da habe ich häufig auch dieses Thema Eigeninitiative, was ich sag mal so in vielen Kontexten, auch hier in der Wirtschaft, in Ämtern weniger, aber auch im Krankenhaus gefordert wird. Und was aber vielleicht meine Mitarbeitenden so als Konzept gar nicht so mitbringen. Je
Gar nicht
nachdem, wie ich
kennen, genau.
genau, je nachdem, wie ich ausgebildet bin, ne, was ich gelernt habe, was für Werte ich auch bekommen habe. Und es gibt viele Menschen, die haben eine sehr hohe Senioritätsorientierung. Das heißt, sie orientieren sich an den älteren Führungskräften, die sagen, was ich machen soll. Und wenn ich eine Aufgabe gemacht habe, dann warte ich darauf, dass die Führungskraft kommt und mir das irgendwie
Das nächste gibt.
sagt. Weiter, jetzt kannst du mal das und das machen. Und das geht auch gar nicht darüber, glaube ich, so, wenn man jetzt so in Richtung, wie wollen wir in solchen Kontexten weiterarbeiten, geht es gar nicht darüber, dass ich als Führungskraft mich jetzt auf 1000 verschiedene Führungsstile einlasse. Aber es geht schon darüber, glaube ich, sehr genau klar zu haben, was ist mir wichtig in der Führung, wie führe ich? Beispielsweise Eigeninitiative ist mir ganz, ganz wichtig bei meinen Mitarbeitenden. Und wenn das so ist, dann muss ich das kommunizieren. Dann darf ich das nicht für selbstverständlich nehmen in so vielfältigen Kontexten. Und dann reicht es häufig auch nicht, das einmal zu kommunizieren. Weil wenn ich das erlernt habe, dass Eigeninitiative eigentlich gar nicht mir zur Verfügung steht, sondern dass ich jetzt in dem Beispiel darauf warte, dass mir jemand meine Aufgabe sozusagen abhakt und mich in die nächste schickt, dann dauert das, dann ist das ein Prozess, bis ich das umlerne oder verlernen kann. Und das heißt, da habe ich einmal eine höhere Fehlertoleranz, glaube ich, als eine interkulturell kompetente, diversitätssensible Führungskraft. Und auf der anderen Seite auch eine Geduld, die muss, glaube ich, größer sein und ich muss bereit sein, auch in Austausch zu gehen darüber, was gerade Sache ist und nicht erwarten, ich habe es ja jetzt einmal gesagt und Person XY macht es immer noch nicht oder ist immer noch unpünktlich oder was es auch sei. Ja, da gibt es ja dann eine Range von Themen, Pünktlichkeit, auch so German-Pünktlichkeit, immer wieder ein Riesenthema, wenn irgendwie Menschen das nicht von Anfang an auf ihrer Platte haben. Und das ist sowohl intergenerational als auch international, glaube ich, ein Thema mit Pünktlichkeit.
Ja.
Nur so, um so ein paar Momente mal anzusprechen, oder so Konfliktlinien, die immer wieder bei mir kommen, jetzt so mit dem Bezug Krankenhaus als einen
Als
Ort,
ein
an dem ich
praktisches Beispiel,
arbeite.
ja. Wenn ich dir so zuhöre, dann ist ja das schöne Next Level da drin. Also wir hier auf der Suche nach was ist eigentlich das nächste Level für Führung? Das verlangt ja der Führungskraft schon ab, dass sie A, bewusst ist, was ist ihr wichtig. Das hast du gerade sehr deutlich gesagt.
Ja.
Aber auf der anderen Seite ja die Offenheit besitzt dafür, zu sehen, andere sind anders. Und ich habe ja vorhin so ein bisschen die Frage gestellt, was haben wir überhaupt davon? Es gibt ja immer diese Idee, dass per se unterschiedlichere Teams eigentlich zu besseren Leistungen kommen sollten. In manchen Kontexten mag das so sein, an anderen Stellen, Stichwort Pflege, Krankenhaus, da ist es auch teilweise einfach, also ich glaube, ohne Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel, wäre die Pflege, wäre das ganze Krankenhaus nicht mehr funktional, ja?
Also zusammenbrechen, ja.
So, also letztendlich, wofür mache ich das? Habe ich mir eigentlich so mitgenommen, naja, damit ein bisschen was funktioniert, damit es zu einem Ergebnis kommt, was uns irgendwie weiterbringt, ja, in einem Kontext, der sich halt verändert hat. Wir sind nicht mehr die Bundesrepublik Deutschland wie vor 40 Jahren. Das heißt, diese innere Klarheit zu haben und gleichzeitig nach außen hin etwas zu entwickeln, was wahrnehmend ist, was nicht sofort wertend ist, sondern eher wertschätzend ist. Und das verlangt Menschen zum Teil ja auch viel ab, einfach, ne, weil Schmidt sucht Schmidtchen. Wir nehmen immer gern die Leute, die uns ähnlich sind. Da klappt es ja auch so
Absolut.
einfach. Ist ja kein Problem. Also, wie kann man, was sind, du hast ein bisschen, hast du schon beschrieben. Also, was sind so typische Konflikte? Was erlebst du bei den Führungskräften als größte Herausforderung bei dem ganzen Thema? Was ist so der schwierigste Schritt, wenn ich mir das jetzt erschließen wollte als Führungskraft?
Ah, genau. Ich glaube, mit das Schwierigste ist halt, also das kommt aus der Ethnologie, dieses Prinzip des Kulturrelativismus, nennen wir das. Das nehme ich immer mit in die Trainings. Also nicht nur rational zu verstehen, sondern auch bereit sein, sich auf die Idee einzulassen, dass Werte und Normen und die Art, wie ich die Dinge gelernt habe, wie ich aufgewachsen bin, wie ich die Sachen mache, was ich für richtig und für falsch halte, dass es relativ ist.
Heißt,
Das
dass
ist mein,
es was anderes geben kann,
was
ohne dass mich
genauso,
das bedrohen muss. Ich glaube, das ist noch mal so ein wichtiger Aspekt, ne, dass ich
absolut,
da nicht Angst vor haben muss.
es darf nebeneinander existieren. So, das ist das eigentlich. Und das ist ja häufig die Auseinandersetzung mit Fremdheit, ne? Da gibt es ja auch so von Wolfgang Nicken, intercultureller Pädagoge beispielsweise, der hat sich viel damit auseinandergesetzt, was passiert, wenn Menschen mit fremden Dingen oder mit fremden Personen, mit fremden Situationen konfrontiert sind. Und er hat halt festgestellt, je fremder etwas ist, je mehr es sich von dem unterscheidet, was ich kenne, desto größer ist das Spannungsfeld. Und desto mehr neige ich dazu, als Mensch im ersten Schritt, in der ersten Reaktion, wenn ich das noch nicht bewusst habe, das wegzudrücken und eigentlich gar nicht haben zu wollen.
Ja.
Und oder zumindest nicht als, es ist gleichberechtigt anerkennen zu können. Und ich glaube, dass das auch wie so ein im Training sage ich immer, interkulturelle Kompetenz ist wie so ein Muskel, den ich eigentlich trainiere. So die Idee, einmal, dass ich nicht alles kontrollieren kann und das auch nicht muss. Und auf der anderen Seite klar zu haben, es darf noch was existieren, was ganz anders ist als das, was ich für richtig halte und kenne, ohne dass meins dadurch an Wert verliert. Und das ist häufig das größte Spannungsfeld. Und da werden dann häufig auch so Extrembeispiele aufgemacht, direkt, ja, aber das geht ja gar nicht. Gucken wir mal auf weibliche Beschneidung oder so etwas. Das kann ich ja nicht. Ja, genau. Es hat Grenzen so. Es hat Grenzen. Werterelativität oder dieser Werterelativismus, den kann ein Mensch nicht ganz durchziehen so. Ich kann auch nicht wertneutral auf andere zugehen, wie das häufig ja so eine Prämisse ist, zu sagen, Ich werte gar nicht, wenn ich mit anderen zusammenkomme oder ich habe keine Vorurteile. Also das ist aus
Geht doch gar nicht, oder? Ich
geht
meine,
nicht. Es geht nicht, ne? Auch wenn du
nee.
so Bias-Theorien anguckst oder was du eben sagtest, ne? Schmidt und Schmidtchen, gibt es ja Studien zu. Jemand, der mir ähnlich ist, und das kann sein, wie, was weiß ich, bei uns beiden, auch im Coaching- und Trainingsbereich tätig, finde ich dich direkt ein bisschen sympathischer als jemand, der, was weiß ich, was völlig anderes macht, Bürokauffrau ist, so, ne? Weil wir uns einfach da in einer Sache ähnlich sind, so. Und das heißt, und da gibt es ja verschiedene Facetten von dieser Anti-Bias-Forschung auch, ne? Ich kann jemanden besonders sympathisch finden, auch weil der beispielsweise bestimmte Eigenschaften auch vereint, die ich als erlernt erstrebenswert sehe, ne? Wie zum Beispiel, ach, ist eine Powerfrau, macht ihr eigenes Ding. Habe ich irgendwann mal von meiner Mutter vielleicht mitgegeben bekommen und das finde ich dann sympathischer. Oder was es auch sei, ne? Das heißt, ich kann gar nicht wertneutral sein. Und das ist, glaube ich, auch dieses Ding, was sich viele Menschen, die noch nicht so tief in dem Thema drin sind, gar nicht so gerne eingestehen wollen, wo dann häufig der Block kommt, warum soll ich mich denn jetzt mit, was weiß ich, Anti-Bias oder Privilegien oder Antirassismus oder meinen eigenen Stereotypen auseinandersetzen, die habe ich doch gar nicht. Ich bin noch super neutral, ich bin noch zu allen fair und ich nehme noch alle so, wie sie sind. Und sich das
Von wegen,
einzugestehen und
ja.
zu sagen, also es ist schön, wenn es so wäre, aber leider
Ist
ist
nicht
es nicht
so.
so. Und das heißt, es gehört auch immer ein Stück weit dazu, sich nackig zu machen
Ja.
und ne, sich einzugestehen, ich weiß gar nicht immer die beste Lösung und ich muss es auch gar nicht. So, es
Ja.
geht eigentlich mehr darum, so Situationen, wenn die einmal so aus dem Ruder geraten sind oder wenn es Missverständnisse gab, die es in diesen diversitätsgeprägten Kontexten immer geben wird, so, sonst, also es ist unrealistisch, dass es sie nicht gibt, wenn eben viele verschiedene Sichtweisen und Werte aufeinandertreffen. Und es geht gar nicht darum, das immer von vornherein zu vermeiden, dass es ein Missverständnis oder einen Konflikt gibt, sondern eben zu schauen, was kann ich tun, wenn, ich sag mal bildlich gesprochen, ich in das Fettnäpfchen reingetreten bin oder will jetzt diesen Konflikt haben. So, wie kann ich die Situation wieder ins Rollen bringen? Und dazu gehört natürlich auch, sich einzugestehen, auch ich habe vielleicht als Führungskraft da
Ja.
meinen Anteil dran, dass die Situation jetzt gerade nicht komplett glatt gelaufen ist.
Ja.
So, ja.
Also wenn ich dir so zuhöre, letztendlich, was ist so eine grundlegende Eigenschaft in der Führung braucht, und das ist tatsächlich auch was, was ich bis auf Geschäftsführungsebene immer wieder habe, ist ja die Fähigkeit, A, mich überhaupt selbst zu reflektieren. Das können
Ja.
viele nicht. Erstaunlich, bis in welche Levels das geht. Und auch diese Fähigkeit zu haben, so Metakognition zu betreiben. Also letztendlich Fremdwort, ne? Ich gucke mir quasi wie von oben zu, was tue ich eigentlich und wie denke ich eigentlich. Und wenn ich so mich selbst erinnere, so an die ein oder andere. Ist auch so aus der Familie. Also es sind so Sachen, werde ich nie vergessen. Ich habe Frankreich, ich mag Frankreich sehr gerne. Ich bin früh in Schüleraustausch gewesen und hat mir irgendwann mein Vater erzählt, dass mein Onkel in den 60ern in den Schüleraustausch nach Frankreich gegangen ist. Und da hat dann deren Opa damals dazu gesagt, was willst du denn beim Erbfeind? Der hatte natürlich den Ersten und Zweiten Weltkrieg miterlebt und für den war Frankreich geht gar nicht so. Das ist für mich gar kein Thema mehr, ja. Umgekehrt wir sind sehr viel gereist, mein Mann und ich, bis wir dann die Kinder hatten. Und ich werde ich auch nie vergessen, wir sind dann irgendwann mal auf der Insel Dominica gelandet. Das ist in der Karibik, nicht Dominikanische Republik, sondern Dominica liegt zwischen zwei französischen Inseln, ist aber ein eigener Staat, 60.000 Einwohner, glaube ich nur. Auf der ganzen Insel 500 weiße Personen. Und da habe ich zum ersten Mal die wirklich körperliche Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn ich mich mit einer Minderheit befinde. Ich wusste kognitiv, mir passiert hier nichts. Die waren alle total nett, ja, super gechillte Leute. Es hing auch häufiger mal der Hauch von Gras in der Luft. Also es war total nett. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie mein ganzer Körper darauf reagiert hat, dass das alles große, schwarze Menschen waren, die auch wirklich im Schnitt wirklich extrem muskulös waren. Haben dann nachher irgendwas gefunden. Naja, klar, Nachfahren von Sklaven. Und was das mit mir körperlich gemacht hat und ich gleichzeitig auf einer kognitiven Ebene, also ich war in einem totalen Spannungsfeld, ja, und das hat auch nicht aufgehört. Wir waren, weiß ich gar nicht, 8 Tage vielleicht auf der Insel, klar, ne, es war mal so richtig raus aus der Komfortzone und ich weiß gar nicht, wie viel von Steinzeit dann da auch immer noch mitschwingt, gerade wenn es dann um weiß ich nicht, muslimisch, nicht muslimisch, ja, was haben wir da an Erbe in uns drin? Was ist vielleicht über die Türkenkriege noch reingesagt, gerade in Österreich? Also ich glaube, da ist so viel drin. Und das alles wegzudrücken und zu sagen, ich bin aufgeklärt, ich habe da kein Problem mit, ist ja fast vermessen, oder?
Absolut. Und da hast du ja auch diesen ganzen Bereich intergenerationale Traumata, ne, den ich jetzt beispielsweise in meinen Trainings gar nicht bearbeite, aber das mit Sicherheit auch eine Rolle spielt, ne? Und wenn du auch die deutsche Geschichte anschaust, ne, also klar, ne? Und ich glaube einfach, ich glaube, ein ganz springender Punkt ist der, wenn wir so an Evolution, Humanevolution und so etwas denken. Klar, es kann irgendwie mit unserem biologischen Erbe auch noch was zu tun haben, dass wir anderes oder Fremdes erstmal im ersten Schritt, sag ich mal, als bedrohlich wahrnehmen, womöglich. Das kann sein, dass das mal irgendwie früher evolutionär auch geholfen hat, ne? Wenn ich jetzt so daran denke, als wir als Jäger und Sammler irgendwie unterwegs waren, so als Spezies Homo sapiens sapiens, war das ja die meiste Zeit unserer Existenz bis jetzt, ne? Also wenn du
Ja.
überlegst, ich habe ja in Frühgeschichte im Nebenfach studiert und wir ja noch im Neandertal-Museum
Ja,
als
toll.
Fachkraft nebenbei, ne? Deswegen versuche ich auch immer so ein bisschen das Menschsein und auch Vielfalt über Zeiten und Räume hinweg zu anzuschauen und mir zu überlegen, okay, Homo sapiens sapiens, ne, uns gibt es jetzt so seit, ja, 200, 300.000 Jahren als Spezies und so dieses Sesshaftwerdung, Territorialität, ja, die ersten Siedlungen, Zivilisationen haben wir ja seit so ungefähr ja, 7.500 vor Christus im fruchtbaren Halbmond, ne, heutiges Anatolien. Das heißt, wir sind noch gar nicht wirklich lange sesshaft. Wir haben ganz lange als JägerInnen, SammlerInnen gelebt. Und da war das natürlich was anderes, wenn ich jetzt so mit meiner Band, mit meiner Gruppe unterwegs war und ich bin auf Fremde getroffen, da kann das natürlich top oder flop gewesen sein, sage ich mal, ne? Es kann sein, dass es dann irgendwie zu Auseinandersetzungen kam. Es kann sein, dass es auch zu neuer Gruppenbildung kam, zu Heiratsallianzen oder was auch immer. Aber es war auf jeden Fall immer aufregend so. Und immer etwas Besonderes. Es ist ja auch in der Frequenz nicht so häufig passiert wie jetzt heute zu Zeiten der Globalisierung. Und ich glaube, da liegt auch so ein Potenzial darin, wenn ich jetzt so auf Humanevolution gucke, dieses Erbe, was vielleicht Fremdes und Unbekanntes als shocking oder bedrohlich empfindet, das auszuhebeln und zu sagen, ja, aber heute haben wir eine komplett andere Situation. So, wir leben in der Globalisierung, wir haben ganz viele vielfältige Kontakte mit anderen Menschen. Und wie kann ich denn quasi mich selbst darin trainieren, dass weniger als Gefahr für mich und für meine Identität zu sehen, als vielmehr als Potenzial oder Möglichkeit, zusammenzukommen, sich auszutauschen, sich weiterzuentwickeln und auch neue Facetten zu entdecken, aneinander und auch miteinander und auch in Kooperation zu gehen. Ich glaube, das ist so ein wesentlicher Punkt und da wird es ja irgendwie fast schon philosophisch, ne? Und im Training geht es, glaube ich, also geht es bei mir häufig darüber, eigentlich an so Punkte zu kommen, auch durch Rollenspiele, durch Simulationen beispielsweise, zu merken, ah, jetzt passiert was, das finde ich eigentlich unangenehm. Oder das habe ich jetzt nicht erwartet. Eigentlich soll das nicht sein. Und genau diesen Moment eigentlich einzufangen. Tut mir leid, meine Katze schreit hier die ganze Zeit rum. Ich lasse die gleich mal eben in den Nebenraum. Diesen Moment quasi klar zu haben, diesen Trigger, sag ich mal, zu bemerken und dann durch solche Trainingseinheiten an der Stelle zu lernen, rauszuzoomen, zu sehen, ah, jetzt komme ich ins Werten. Nicht, dass es was Schlimmes ist, es ist was Menschliches, aber jetzt komme ich gerade rein. Wie kann ich das jetzt quasi shiften? Wie kann ich aus, oh, es ist negativ, es ist bedrohlich, ich will es nicht haben, hin zu, ah, okay, es ist anders, aber es darf sein. Und da gibt es halt natürlich verschiedene Methoden und verschiedene Techniken, Und da ist, je nachdem, wie auch die Menschen so drauf sind, was denen gut tut, mit denen ich arbeite, bin ich auch immer wieder gefragt, dann die richtige Methode zu wählen. Und das kann eben sein, dass du in solche konfrontativen Rollenspiele oder Situationen gehst, mit beispielsweise fiktiven Kulturen. Es kann aber auch sein, dass du in so eine Richtung Meditation reingehst, wie du eben auch gesagt hast, um erstmal das andere überhaupt da sein lassen zu dürfen und sich daran zu tasten, dass es mich in meiner Identität gar nicht so sehr bedroht, wenn ich
Ja.
mal realistisch bin. So,
Ja.
ja.
Es hat ja am Ende des Tages immer ganz viel damit zu tun, fühle ich mich bedroht, fühle ich mich selber abgewertet, ne? Es geht ja,
Genau.
also eigentlich geht es ja immer wieder um die Existenz, ne? Das ist so,
Total.
ich sage immer, dieser Wanne ist stark in uns. Also nicht alles, was mir passiert, ist direkt existenziell. Was wäre denn ein, du hast ja das Beispiel jetzt aus dem Krankenhaus gebracht. Was wäre zum Beispiel so ein ganz konkreter Fall? Woran hast du in letzter Zeit gearbeitet? Was ist so, was war so eine typische Frage und was hat dann vielleicht eine Führungskraft in so einem Team damit rausgenommen oder für sich gelernt? Brauchen ja keine Namen, aber so ein bisschen, um mal ein konkretes Beispiel zu haben.
Also das, was in letzter Zeit ganz häufig kam, und das ist vor allen Dingen, wenn ich so diese Weiterbildung für Führungskräfte gemacht habe, Führung multinationaler Teams, dass wir darüber reflektiert haben, okay, aus welchen Kontexten kommen die Menschen eigentlich? Geht ja da um Migration, aber Migration hat ja auch verschiedene Facetten, ne? Warum migrieren Menschen? Und so die größten Aha-Erlebnisse habe ich eigentlich gemacht, als es um das Thema Flucht und Migration auch ging, aus Situationen quasi zu flüchten, entweder aufgrund von wirtschaftlichem Druck oder auch aufgrund von kriegerischen Auseinandersetzungen oder so etwas. Und dann dieses Phänomen des Kulturschocks zu besprechen, weil das viele Führungskräfte überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass es den Kulturschock als Anpassungsphase sozusagen gibt. Und das ist eine wissenschaftlich erforschte Identitätskrise im Grunde genommen, ne? Und wird auch gelistet als möglicher Auslöser für eine Anpassungsstörung. Und das zu besprechen, also der Kulturschock hat verschiedene Phasen, in denen der verläuft, die ganz typisch sind. Die sind auch sehr individuell verschieden, aber es gibt halt als Anhaltspunkt so einen Phasenverlauf. Eine U-Kurve ist das im ersten Schritt. Und dann auch klar zu haben, was sind so typische Merkmale von einem Kulturschock? Beispielsweise Isolation, Weigerung, die Sprache zu lernen, aber auch Kopfschmerzen, ne? Migräneattacken, Magen-Darm-Beschwerden, Suchtverhalten. Also total übertriebene Euphorie, das kann auch mit zum Kulturschock gehören, so um so ein paar Mal zu nennen. Und auf der anderen Seite zu gucken, okay, welche Faktoren beeinflussen denn, wie sehr ein Mensch oder in welcher Intensität ein Mensch so einen Kulturschock erleben kann. Da kommt zum Beispiel mit dazu die Freiwilligkeit, ne? Also warum ist die Person von A nach B migriert, dann natürlich auch soziale Unterstützung in der neuen Umgebung, dann aber auch so Dinge wie Sprache, ne? Ist die Sprache sehr anders in Wort und Schrift als das, was ich vorher erlernt habe? Kann ich leicht in die neue Sprache reingehen, also Sprachkompetenz, und so, welche Aufgaben hatte ich vorher, Rollendistanz, welche habe ich jetzt in der neuen Umgebung? Und das zu besprechen, das hat tatsächlich bei ganz, ganz vielen Führungskräften so Aha-Erlebnisse erzeugt, weil vorher häufig, und da sind wir so beim Thema auch so Verweigerung, Ablehnung von Arbeitssituationen und so etwas, ne, was dann schon fast in Richtung Dienstverweigerung, immer zu spät kommen, total fertig sein, wenn man den Dienst startet und sowas häufig kritisiert wurde, was dann eine neue Qualität bekommen hat, weil die Leute erkannt haben, das hat noch einen anderen Hintergrund. So, nicht, dass das bei jedem Menschen so ist, dass das ein Kulturschock sein muss, aber dass das eben sein kann und dass es das gibt und dass Menschen das regelmäßig erleben und dass die Menschen, die es erleben, häufig auch nicht wissen, dass das ein Kulturschock ist, was sie da gerade haben. Ich glaube, das ist so, finde ich, das spannendste Thema, so mit den meisten Aha-Effekten. Ja, abgesehen von der Selbstreflexion, abgesehen von diesem Thema eigenkulturelle Prägung verstehen, würde ich sagen.
Am Ende
Genau.
des Tages leistest du ja ganz viel Aufklärungsarbeit an der Stelle, ne? Also es ist ja auch eine Form von Wissensvermittlung zu Wegen, zu Hintergründen, dass es das überhaupt gibt. Also mir fällt jetzt gerade ein, es gab ja 2015, gab es ja die große fliehenden Bewegung aus Syrien, ne? Ich sage jetzt bewusst nicht Flüchtlingswelle oder Flüchtlingstsunami.
Ja.
Sprache ist ja stark. Und ich weiß, dass damals, also mein Vater lebt mittlerweile nicht mehr. Der hat aber 2015, hat er dann, das sind dann, ich glaube, 10 oder 12 syrische Männer sind dann im Dorf meiner Eltern in der Voreifel einquartiert worden.
Auch
Das
ja.
waren dann schon die, also das schon, ja. Die waren dann
Schon
alle
eine.
in einem Haus untergebracht und das ganze Dorf guckte also auf diese muslimischen Männer da, so. Und mein Vater hatte da irgendwie immer wenig Berührungsängste und er hat dann halt damals gesagt, ja, ich muss jetzt wieder unterrichten. Mein Vater war Lehrer und ist dann da hingegangen und hat gesagt, so, wer Deutschunterricht haben möchte, der kommt jetzt mit. Also der ist da total, der hat immer eine große Offenheit für sowas gehabt. Und da sind tatsächlich einige mitgekommen und die am längsten da dabei geblieben sind, waren ein Brüderpaar, die sind halt mit 17 und 18 damals geflohen, weil die Eltern die geschickt haben, weil die Eltern gesagt haben, wenn ihr hier bleibt, ihr werdet eingezogen, ihr werdet mit Sicherheit sterben. Also mit 17 und 18 überhaupt sich schon so auf den Weg zu machen, fand ich schon enorm.
Ja.
Und ich habe jetzt mit dem Mo, also voller Name Mohammed, habe ich letztlich noch mal gesprochen. Er sagte ja, also wir haben mitten in Damaskus gelebt, wir kamen von der Stadt und dann sind wir in der Voreifel auf dem Land gelandet, in so einem Haus. Also allein das schon, ja, so diese klimatische Veränderung, das Thema.
Ja, klar.
Und dann haben die aber tatsächlich, also gerade die beiden, haben halt bei meinen Eltern angedockt. Wir waren alle schon aus dem Haus. Und dann haben die da, ich weiß gar nicht. Das war, ging über Jahre, dass die wirklich regelmäßig da waren zum Deutschlernen. Dann gab es Mittagessen. Die haben meine Eltern nachher Oma und Opa genannt. In der Folge sind es heute meine syrischen Brüder, ja. Und der Erfolg war unterm Strich, dass beide super schnell Deutsch gelernt haben. Der Mo ist inzwischen eingebürgert. Die haben beide eine Ausbildung zum Intensivpfleger gemacht. Der Mo führt jetzt ein eigenes Unternehmen mit über 120 Angestellten, häusliche Intensivpflege. Und das innerhalb der kürzesten, in diesem Zeitraum, ne? Aber es hat halt gebraucht, und das finde ich irre, auch jetzt rückblickend auf die Lebensleistung von meinem Vater an der Stelle, dass der halt über seinen Schatten springt, dass der einfach sagt, da habe ich kein Thema mit. Und die Jungs haben dann auch immer mal erzählt, dass er dann so mit einem Augenzwinkern da gesessen hat, also, ich halte ja nichts von Gott, ich weiß es ja nicht, aber für den Fall, dass Allah doch der Einzige ist, da legt er mal ein gutes Wort für mich ein. Kleine
Genau, ja.
Anekdote aus meiner Familie.
Ja,
So.
aber das zeigt so ganz schön, ne? Auch wie viel einfach so dieses sich willkommen fühlen in dem Fall, ne? Und
Ja.
einfach auch einen Ort zu haben, wo ich mich dann sicher fühlen kann, gerade nach einem Fluchterlebnis, was man ja auch wirklich nur ganz bedingt nachvollziehen kann, wenn man das selber nicht erlebt hat. Ne? Man kann
Ja.
darüber viel lesen und man kann sich mit Menschen austauschen, aber was das wirklich bedeutet, glaube ich, alles hinter sich zu lassen, seine Heimat zu verlassen und auch nicht zu wissen, kann ich jemals wieder zurück? Und wenn ich irgendwann mal zurückkomme, wie sieht es dann überhaupt aus? Ne?
Ja.
Es hat sich alles womöglich verändert so. Und da halt so eine Art Familie auch, glaube ich, zu finden, familiäre Unterstützung zu finden in der neuen Umgebung, ist halt unheimlich wichtig. Und da braucht es halt Menschen wie dein Vater, die halt dann in so einer Situation schaffen, ihre eigenen vielleicht auch ja, Stereotype oder Ängste in dem Moment so vielleicht wahrzunehmen und zu sagen, nee, es ist aber eigentlich Quatsch, ich versuche es mal. So,
Ja.
ne? Ich frage mal, wer wird denn jetzt gerne Deutsch lernen? So, und dann in die Interaktion zu gehen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und ohne das funktioniert es auch nicht. Das ist, glaube ich, der springende Punkt.
Ich habe im Gespräch mit dem Mo rückblickend tatsächlich verstanden, dass was da passiert ist, Und vielleicht muss man da auch speziell für eingestellt sein, aber vielleicht war mein Vater das aufgrund seiner pädagogischen Vorbildung auch. Der hat denen auch teilweise sowas erklärt, wie funktioniert Heizung. Also dann hat irgendjemand geduscht und hat halt das, ne, das Fenster aufgelassen mitten im Winter und dann lief das Duschwasser und stundenlang und dann hat er dann erklärt, so, ich erkläre euch jetzt mal, wie Heizung funktioniert. Also
Ja.
wirklich auf diese zu verstehen, also ne, das war auch, da hat Mo dann auch gesagt, da hat er nur im Kopf geschüttelt, aber er hat verstanden, die wissen es nicht und hat es halt erklärt. Und er sagt, es war auch überhaupt, es war okay, der hat uns alles erklärt, minutiös, mit einer Geduld. Das vermisse ich oft, dass ich denke, diese Toleranz, die einfach da ist, zu verstehen, der macht das nicht, weil er einen ärgern will, sondern oder weil er
Genau.
mein Geld verschwenden will, sondern weil er einfach nicht weiß. Ja, es kann hier kalt sein und mit Heizung geht halt Geld auch aus, ne? So.
Genau, und ich glaube halt auch, also manchmal, ich weiß, das Bild hinkt total, aber manchmal hilft es auch, wenn ich Menschen oder speziell dann Führungskräften so die Idee mitgebe, stell dir mal vor, versuch dich mal in die Lage zu setzen, dass du ein Alien bist, der neu auf diesem Planeten in diesem Kontext jetzt landet. Und versuch mal von Anfang an wirklich, ne, alles als neu wahrzunehmen. Und dann hast du die Chance, ne, auszusortieren, okay, ne, ich brauche jetzt nicht erklären, wie eine Ampel funktioniert. Das wird derjenige, ne, aber vielleicht auch nicht so, ne? Oder Rechtsverkehr, Linksverkehr, ne? Und einfach so diese ganzen Dinge, die man für selbstverständlich und auch Frau für selbstverständlich hält, im Aufwachsen, in der Sozialisation, die zu hinterfragen. Und das war eben auch ein schönes Beispiel mit dem Klima, ne? Das wird häufig auch total vergessen, was das für einen Unterschied macht, wenn du beispielsweise in eine andere klimatische Zone kommst oder in andere architektonische Umgebungen, ne? Wenn plötzlich irgendwie du ganz andere Häuser hast oder ganz andere Wohneinheiten, ganz andere Haushaltsstrukturen. Wenn du plötzlich vielleicht aus einer Großfamilie kommst, die gemeinsam ein Haus bewohnt hat, vielleicht immer mehrere Generationen hinweg, und dann kommst du in eine Gesellschaft, wo du plötzlich Single-Wohnungen hast, wo du irgendwie alleine in einer Einzimmerwohnung bist, ohne Familienanschluss, und wo du dann vielleicht noch erlebst, oh krass, die Seniorinnen-Generation, die wird eben häufig nicht aufgefangen zu Hause im Mehrgenerationenhaushalt, sondern das sind eben auch häufig Menschen, die dann hier in Pflegeeinrichtungen kommen. So, nicht, dass das was Schlechtes ist. Es ist ja auch aus unserer Notwendigkeit hier, aus diesem Wirtschaftssystem in Deutschland, sag ich mal, erwachsen, weil, ne, eben irgendwie alle jetzt arbeiten gehen und es einfach die Haushaltsstrukturen sich in den letzten 80 Jahren stark geändert haben. Aber das auch nochmal klar zu haben, was alles unterschiedlich sein kann. Und ich glaube, lieber nochmal zu einfach anzufangen, auch was Onboarding und sowas betrifft. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. So, wenn du neue Leute ins Team holst, einarbeitest, lieber davon auszugehen, okay, die Person weiß so gut wie gar nichts. Und dann abzuklären, okay, was ist denn alles neu für dich, als so Dinge vorauszusetzen. Ich glaube, das ist, weil dann ist es auch häufig so, dass die Leute sich gar nicht trauen zu fragen. Oder ich hatte zum Beispiel neulich mal den Fall, da hat mir eine Teilnehmerin erzählt, die war aus Madagaskar und hatte mir erzählt, dass sie anfangs in einer Gastfamilie untergebracht war und sie konnte halt gar nichts mit morgens, abends Butterbrot anfangen. Sie fand das ganz, sie kannte das nicht, ne? Sie fand es schrecklich und sie war halt eher gewohnt, und das ist ja in ganz vielen Teilen der Erde so, dass du beispielsweise morgens schon deftig frühstückst, ne? Eine kleine Suppe oder Reis, gebratenen Reis, und abends eben auch, ne? Und aber so dieses Butterbrot mit Käse oder so etwas. Etwas ist, was für sie total schwer war, sich da ernährungstechnisch umzustellen. So.
Kann ich mir
Und
vorstellen.
auch so Essen wird voll häufig total vergessen. Und ich glaube, das kann man nachvollziehen, wenn man selber mal irgendwie in Regionen war, wo man das Essen, was man gewöhnt ist, nicht bekommt, über einen längeren Zeitraum hinweg. Und ich meine jetzt nicht eine Woche Urlaub oder zwei, sondern mal wirklich, ne, ein bisschen länger. Und Sie hat sich aber überhaupt nicht getraut, das ihrer Gastfamilie zu sagen, weil sie halt dachte, das wäre unhöflich, so. Und sie wollte halt auf gar keinen Fall als undankbar oder so etwas
Ja.
gelten und irgendwie sagen, kann ich mir hier irgendwie morgens einen Reiskocher anschmeißen, so. Sie hätte das auch selber für sich gemacht, ne? Sie hätte gar nicht verlangt, dass die Familie irgendwas für sie macht. Nur sie hat sich nicht getraut. Und ich glaube, das sind auch so Punkte, wo dann häufig auch, wenn Menschen, das wird ja alles jetzt gestrichen, aber wenn Menschen in diese ja, Integrationskurse auch gezwungen werden, wo dann häufig so sehr schematisch gelernt wird, so ist es in Deutschland und das ist typisch deutsch und so musst du dich verhalten, dass das auch häufig dazu führt, dass die Menschen in Situationen kommen, die ihnen furchtbar unangenehm sind, aber wo sie sich nicht trauen, etwas zu sagen, weil sie gelernt haben, ich
Tut man
muss
nicht.
jetzt aber dankbar sein.
Darf
Und
man
das
nicht.
erleben sie ja teilweise auch, ne? Genau.
Ja,
Ich muss
ja.
jetzt dankbar sein, ich soll nichts sagen, ich darf nichts kritisieren und so. Genau, ja.
Verrückt. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, da ist Widerstand in einem Team? Also beispielsweise, wenn das gerade das ganze diverse Denken, ja, so als Zwang gesehen wird. Wir hatten vorhin schon, ne, habe ich schon mal eingeworfen, man darf ja über gar nichts mehr sagen oder dieses ständige politisch korrekt sein müssen oder so. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, da kommt wirklich Widerstand aus dem Team? Wie kann ich das vielleicht auch als Führungskraft adressieren und eventuell auflösen?
Ja. Ja, ich finde, das ist eine schwierige Frage. Ich denke immer, Widerstand darf da sein, so. Ich muss nicht alles, gerade so im Bereich Interkulturalität, Diversität, ich muss nicht alles, ich bin nicht gezwungen, alles zu tolerieren, was mir angeboten wird. Ich muss nicht alles mitmachen. Also ich habe das häufig auch bei dem Thema Gendern, dass dann irgendwie Menschen mir sagen, ich gender nicht und ich finde das irgendwie ganz bescheuert und das stört meinen Sprachfluss und meinen Lesefluss. Und interessanterweise kommt das auch häufig von Menschen, die jetzt in ihrer Freizeit nicht gerade irgendwie Gedichte schreiben oder so etwas und die, ne, sonst irgendwie literarisch sich große Gedanken machen, aber nun gut, ne? Das ist ja häufig ein Widerstand gegen etwas Neues. Ich finde, das darf da sein, solange es respektvoll bleibt. Also ich finde, man kann niemanden zwingen, die Dinge anders zu machen. Man kann mit gutem Beispiel vorangehen. Jetzt gerade beim Thema Gender, ne, wenn ich dann irgendwie bei so einem Fortbildungstag das dann durchziehe und ich mache das nicht immer perfekt und ich rutsche auch manchmal aus dem Gendern wieder raus, so, da sind wir wieder beim Thema Fehlertoleranz und ne, du kannst nicht immer alles perfekt machen, auch wenn ich mir das dann vornehme. Aber wenn ich das dann so einen ganzen Tag durchziehe und wir dann nochmal in so eine Reflexion gehen und nochmal auf das Thema und wie willst du damit in Zukunft umgehen, kommen, erlebe ich auch häufig, ja, bei dir hört sich das ja so natürlich an, aber wenn ich das mache, dann, und dann kann man sagen, ja, okay, aber es ist ja ein Prozess. Und auch als ich irgendwie mit Gendern in der Sprache angefangen habe,
Ja.
hat sich das bei mir auch nicht natürlich angehört. So, ne? Ich glaube halt, je mehr man irgendwie versucht, Widerstand wegzukloppen, sag ich mal, bei diesem Thema, bei diesem sehr sensiblen Thema, desto mehr hast du Gefahr, dass, sich so Fronten verhärten. So. Und deswegen bin ich mit Widerstand immer so, okay, ne, solange es respektvoll bleibt, solange es nicht rassistisch wird, darf auch ein Widerstand sein. Es gibt kein Gesetz, dass man jetzt gendern muss oder so etwas
Ist ja eher
beispielsweise.
umgekehrt.
In manchen Bundesländern ja. Genau. Und in manchen Kontexten ja, ne? Und ich
Ja.
glaube, ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass man so einen Raum lässt, dass die Menschen das auch haben dürfen, das jetzt nicht zu wollen oder nicht zu mögen. Und ich reg immer an, dass es, finde ich, nochmal so einen Perspektivwechsel geben kann, wirklich auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, denen das wichtig ist.
Ja, bisschen raus aus der eigenen Bubble, ne?
Ja, und das kann natürlich 1:1 im besten Fall geschehen. Und wenn das nicht so ist, kann das natürlich auch über, ich sag mal, mittelbar über Medien gehen, ne?
Ja,
Ja,
klar.
aber ich muss natürlich eine gewisse Offenheit haben. Und es gibt auch natürlich auch im interkulturellen Training, auch im diversitätssensiblen Training, sag ich mal, Grenzen, ne? Und wenn ich jetzt jemanden da sitzen habe, der offen rassistisch ist und der in so einem krassen Widerstand ist, dass er ja ein so diskriminierendes Verhalten rutscht, dann ist auch manchmal, das erlebe ich selten, aber ist auch manchmal dann bei mir die Grenze, dass ich sage, okay, dann bist du hier nicht im richtigen Raum. Also ich würde
Ja.
jetzt auch kein interkulturelles Training bei der AfD geben oder so etwas, ne? Du musst halt schon eine
Mal
gewisse,
angenommen, Sie werden es wahrscheinlich auch nicht anfragen.
nicht, vielleicht so, um vielleicht in manchen Situationen rhetorisch ein bisschen anders drauf zu sein, könnte schon, ne?
Ach so, meinst du das? Ja.
Ja, also, ne?
Ich komme an
Aber
der, ja, ich komm an der Stelle nochmal zurück zu meinem syrischen Bruder Mo. Intensivpfleger, also der hat dann auf Intensivstation einen um die 70 Jahre alten weißen Mann wiederbelebt, hat den auch wiedergeholt, also der hat dank ihm überlebt und dann wurde dieser Mann, kam quasi aus dieser Bewusstlosigkeit zurück, sah dieses fremdländische Gesicht und hat den direkt angebrüllt: Du Kanacke, geh weg, du fasst mich nicht an.
Ja, wow. Ja.
Und dann hat der Mo gesagt, das ist einer der wenigen Male, wo mir richtig der Kragen geplatzt ist, hat er gesagt, sag mal, weißt du eigentlich, dass ich dich gerade wiederbelebt habe? Du wärst jetzt hier ohne mich nicht mehr am Leben. Sagt er, da war ich, er sagte, ich bin sonst sehr geduldig, ich halt viel aus, aber da ist mir der Kragen geplatzt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch, ne, die eigene Grenze zu spüren. Man sagt dem, ne, so leben und leben lassen, ne? Und jedem Tierchen sein Pläsierchen, sagt man auch hier so im Kölner Raum. Und gleichzeitig irgendwo gibt es, glaube ich, auch die individuelle Grenze. Also ich glaube, das dann auch gesund zu behandeln, ist, glaube ich, auch ganz
Absolut.
wichtig.
Absolut. Und gleichzeitig, ne, das ist so einmal die persönliche Grenze, glaube ich, ne? Und das bekomme ich ja auch viel gespiegelt, wenn ich beispielsweise so Fortbildungen gebe für Menschen, die neu nach Deutschland gekommen sind, die wirklich auch sehr viele Rassismen jetzt in der Pflege als Beispiel erleben. Das ist einmal die persönliche Grenze, die zu haben und auch haben zu dürfen. Und die andere ist die Grenze durch Rahmenbedingungen, ne? Und da sind wir beim AGG, beim Allgemeinen
Ja.
Gleichbehandlungsgesetz. Und das verbietet eben Diskriminierung aufgrund dieser Diversitätskategorien. Und da bin ich auch im Recht, mich dann bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und der Länder zu
Zu melden.
melden, das zu melden. Ich bin im Recht, das meinem Vorgesetzten zu melden. Und das ist auch wichtig, ne? Also
Ja.
genau, ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, grenzenlos zu sein,
Ja.
ja, für keine Seite in diesem Bereich so, ne? Genau.
Ja, riesenspannendes Thema. Ich glaube, da kann man ganz viel noch vertiefen Richtung Gendern, ja, nein, warum, wieso. Wir hatten, ne, so
Pronomen waren wir noch gar nicht heute.
Pronomen waren wir noch gar nicht. Also ich glaube, da gibt es so ganz, ganz viel. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere, die jetzt so zuhört, so denkt, oh Gott, Pronomen, da wollen sie auch noch drüber. Die Folge höre ich mir. Doch, vielleicht hörst du dir die Folge dann auch irgendwann an. Es könnte sich lohnen. Lass uns noch ein ganz bisschen eintauchen. Ich finde es mal total spannend zu hören, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Also was war so dein persönlicher Aha-Moment? Was hat dich diese Laufbahn einschlagen lassen?
Ja, genau. Ich glaube, das ist ein Prozess gewesen, überhaupt zu diesem Studium auch zu kommen, ne? Also die Ethnologie als Studienfach zu wählen, das war mehr oder weniger ja so eine Entscheidung, weil ich mit 17, da war ich noch in der Schule, mal an so Bücher kam von einem Ethnologen, der auch total polarisiert. Carlos Castaneda heißt der und der hat ja, damals darüber geschrieben, das war so in den 60ern, 70ern irgendwie ein Bestseller, hat irgendwie darüber geschrieben, dass er ja quasi bei einem Schamanen in die Lehre geht und dann da alle möglichen Sachen erlebt. Und der war eigentlich Ethnologe. Und das habe ich mit 17 gelesen und fand es super spannend und habe dann gedacht, oh, das will ich auch. Bis heute war ich noch nie mit Schamanen in der Lehre, aber vielleicht kommt es ja noch, ne? Aber das war so der Punkt für mich damals, ganz naiv zu sagen, oh, ich möchte total gerne dieses Fach studieren und möchte irgendwie mehr über die Menschen so erfahren. Ich glaube, weil ich auch mich häufig so ein bisschen lost gefühlt habe in unserer westlichen Gesellschaft. Und das ist bis heute so. Also ich bin kein Konkurrenztyp. Ich bin irgendwie nicht kapitalistisch eingestellt. Und ja, das waren irgendwie häufig so Momente, wo ich dachte, ich passe nicht so ganz hier rein. So, ich, genau. Und dann habe ich dieses Studium begonnen, habe dann noch die Fächer dazu gewählt. Ich weiß, das war so, ne, was mache ich denn noch? Es war ein Dreifachmagister, ja, Kunstgeschichte, okay. Ne, meine Mutter kam aus der Kunst und dann habe ich gedacht, oh, und Frühgeschichte, spannend, Archäologie, das war eigentlich eine ziemlich naive Entscheidung damals. Und als ich dann da reingegangen bin, dachte ich, wow, das ist eigentlich für mich persönlich auch bis heute so das Spannendste, was man studieren kann, so, weil es so viele verschiedene Facetten des Menschseins umfasst. Und dann habe ich ja auch Feldforschung gemacht in Südafrika und in England. Das gehört ja auch zur Ethnologie oder Kultur- und Sozialanthropologie ganz wichtig mit dazu. Auch diese Fremdheitserfahrungen zu sammeln und zu einem bestimmten Thema zu arbeiten, wirklich im Feld auch zu sein. Und dann hatte ich aber irgendwann mal so, als ich dann wiederkam an meiner Magisterarbeit saß und gemerkt habe, ich will eigentlich gar nicht so sehr in diesem akademischen Elfenbeinturm bleiben. Das war irgendwie auch dann so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, hier geht es irgendwie wieder darum, wer hat das geilste Forschungsprojekt, wer streicht die meisten Gelder ein, ne? Wer macht es am besten? Und obwohl mein Fach, sage ich mal, gar nicht so konkurrenzlastig ist, hat mich das aber schon wieder, das hat schon gereicht, so, ne, wo andere Bereiche viel, viel krasser sind. Und dann hatte ich irgendwann ein Seminar von einer interkulturellen Trainerin. Und ich dachte, das ist spannend zu sagen, okay, das, was ich hier alles zum Thema Fremdheit und Umgang mit Fremdheit und Kulturschock und Kultur an sich gelernt habe, das halt irgendwie in die Gesellschaft zu bringen. Das wäre doch eigentlich interessant und raus aus der Uni zu gehen. Und so kam das dann, dass ich dann tatsächlich auch mit Unterstützung vom Institut, an dem ich damals war, eine Trainerausbildung machen konnte und das dann auch in dieses interkulturelle Training als Praxisfeld, mögliches Praxisfeld für Menschen nach dem Ethnologie-Anthropologie-Studium in die Lehre dort gebracht habe. Das hat dann irgendwie ne, Schritt für Schritt dazu geführt, dass ich mich dann damit selbstständig gemacht habe. Genau, nach meiner, im Grunde genommen dann so richtig, nachdem ich Mutter geworden bin und dachte, nee, ich ja, sehe mich als junge Mutter nicht irgendwo im Feld mit Baby und auch nicht getrennt von meinem Sohn. So, ne? Und was kann ich machen mit dem, was ich, was mich interessiert in unserer Gesellschaft? Und so kam das dann. Ich war auch viel in Schulen in der Zeit, habe auch Schulprojekte viel gemacht. Das mache ich auch immer noch zwischendurch, also mit Kindern und Jugendlichen zu dem Thema arbeiten. Und ja, so kam dann so eins zum anderen. Und ich glaube, der Aha-Moment war wirklich dieses eine Blog-Seminar. Das hat man ja manchmal, ne, bei so einer sehr charismatischen Trainerin, die eben nicht aus der Uni kam, wo ich gedacht habe, wow, das ist das, das. Und wo ich auch selber so viele Aha-Momente hatte in solchen Simulationen, die wir gemacht haben. Und wo ich dann nach Hause bin und dachte, wow, was ist eigentlich das, was ich, was mich interessiert? Genau, ja.
Schön. Das ist ja auch nochmal eine sehr kulturelle Erfahrung, Eltern zu werden, ne?
Gut. Und Grenzen, die Grenzen, je.
Es
Länder
gibt
auch
so
auf der
viele Ecken, wo
Zeit.
man das alles wiederfinden kann, ne?
Ja, voll. Und ich finde auch genau diese Themen auch im Lebenszyklus, eine Geburt und so heranwachsen und auf der anderen Seite eben Tod und Trauer, ne? Das sind für mich
Ja.
die absolut spannendsten Themen. Auch immer noch, ich finde auch Bestattungskultur, ne? Das im Interkulturellen, das ist so eigentlich mit mein Lieblingsthema. Es spielt auch beispielsweise im Krankenhaus auch immer wieder eine Rolle, was passiert,
Ja.
wenn Patient, Patientin verstirbt, was macht man dann, was machen die Angehörigen, was machen die Pflegekräfte, was machen die Ärzte, ne? Und dann, wie gestaltet man einen schönen Abschied und welche Vorstellungen gibt es dazu, was so im Sterben und danach passiert, gibt es danach was oder nicht? Das ist eigentlich für mich so die
Ja.
Frage, die mich am meisten, also das Thema, was mich am meisten intrinsisch motiviert, so, ja, genau.
Ja. Ich bin mal gespannt, wo es da für uns als Gesellschaft hingeht. Ich meine, manchmal hilft tatsächlich so ein Blick in die Vergangenheit. Wir haben vor einigen Jahren eine Reise nach Kanada gemacht, waren oben in, im frankokanadischen Bereich in Quebec. Und
Oh, das
ich
war
weiß nicht,
Wahnsinn.
ob du da mal warst. Es gibt in Quebec gibt
Nein.
so ein eigenes Museum für diese Siedlungs-, also für die Geschichte von der Region Quebec. Und das ist in der Besiedlung unheimlich spannend, weil die sehr multinational eingestellt
Ja.
waren und auch dann in den Verteidigungskriegen gehen Süden hin, also gegen die
Ja.
Engländer quasi, diese multikulturelle nationale Ausrichtung sehr verteidigt haben. Und da kannst du in dem Museum im Untergeschoss, das ist quasi da drauf gebaut worden, kannst du einen alten Friedhof sehen, wo wirklich die indigene Bevölkerung neben den Katholiken, neben den Protestanten, also gab diesen Friedhof, der war komplett gemischt konfessionell, in einer gemischten Form, wie es es, glaube ich, danach nie wieder gab, wo ich gedacht habe, ja, es wäre eine schöne Vision. Also das war auch so von
Ja.
der Energie her, die ganze Anlage, die ganze Ecke, das summt quasi von Integration. Kanada ist ja auch ne, bekannt dafür, dass das sehr, sehr, sehr viel als Melting Pot ist. Und da denke ich
Absolut.
mir manchmal, vielleicht ist das eine Richtung, wenn wir es irgendwann schaffen, dahin zu kommen, dass wir uns
Absolut.
als
Also da sehe ich auch,
Weltgemeinschaft verstehen, das wäre sehr
ja.
wünschenswert.
Ja, absolut. Da sehe ich auch Kanada im internationalen Vergleich wirklich als Vorbild oder hat da eine
Ja.
Vorbild, denke ich, für Interkulturalität und für einfach das Vielfalt auf Augenhöhe leben, ne? Ja.
Ja, die Augenhöhe, das ist es. Wenn du eine Superkraft hättest, Katharina, um die Arbeitswelt über Nacht zu verändern, welche wäre das und wofür würdest du die dann einsetzen? Große Frage. Du merkst, wir biegen so langsam in Richtung Ende unseres Interviews ein. Famous Last Words, so die Richtung.
Ja, voll. Ich habe gerade überlegt, ne, man ist erst so bei den klassischen Superkräften fliegen können, Gedanken lesen können und so etwas. Aber ich glaube, für den Kontext wäre das gar nicht so spannend. Ich glaube, was ich gerne könnte, ist wie so eine kleine Fee,
Ja.
die Menschen anstupsen und denen dadurch quasi die Fähigkeit zu verleihen, durch die Brille des anderen zu sehen und zu fühlen.
Ja.
Das würde ich gerne können. Damit wirklich, ich glaube, sobald die Leute sich wirklich auf so einen Perspektivwechsel mal einlassen, entsteht ein Raum für ganz viel Verständnis. Und ich glaube, dass das ein Riesenpotenzial hätte. Ohne das großartig vorher diskutieren zu müssen, einfach so und
Ja.
ach krass, okay, so ist es also, wenn ich in den und den tun, sag ich mal, laufe. Ich glaube, das würde sehr viel verändern und sehr viel Ressentiments und auch so Abneigungen, die Menschen teilweise ja voneinander zueinander haben abbauen können. Ja, das würde ich mir wünschen.
Toll. Ich glaube, mit deinen Trainings und Coachings hast du schon so ein bisschen den Zauberstab in der Hand. Und wer weiß, was daraus noch wird. Katharina, wo kann man dich finden, wenn jemand jetzt das hier gehört hat und gesagt hat, boah, das finde ich spannend, die würde ich gerne mal buchen, die würde ich gerne mal live erleben. Wie findet man dich am besten?
Ja, auf verschiedenen Wegen mittlerweile. Ich habe eine Webseite natürlich, da steht auch einiges drin oder drauf zu den Angeboten, zu Trainings und Coachings, die ich so aktuell habe. Das ist www.kulturbad.org, heißt die Seite. Ich bin auch bei Instagram, da heiße ich Diversity Coach Düsseldorf. Also bin unter dem Account da zu finden und kontaktierbar. Ja, und jetzt gerade habe ich zu Beginn des Jahres so ein Experiment noch gestartet mit einem ja, kleinen Podcast. Und da geht es um so kurze Meditationen zum Thema Fremdheit und Irritation in so interkulturellen Überschneidungssituationen. Darüber kann man mich natürlich auch kontaktieren und vor allen Dingen kann man da auch so ein paar Sachen ausprobieren. Es gibt immer jeden Monat, das heißt Mind Food Monthly, dieser Podcast, gibt es jeden Monat ein Oberthema. Und da gibt es dann Input zu auf Instagram und dann ungefähr um die Mitte des jeweiligen Monats eine kurze Meditation. Also da kann man so ein bisschen gucken, ja, wie es so sich für einen anfühlt, auf so einer kleinen Ebene. Also sich vielleicht Themen anzugucken, die vielleicht auch ein bisschen haarig sein können, die man nicht so gerne in der Gruppe besprechen würde oder so. Genau, das sind so die Varianten, wie ich gut kontaktierbar bin.
Sehr schön. Das hängen wir natürlich alles in die Shownotes. Das heißt, in den Shownotes findest du deine Wege zur Katharina. Und ich sage dir jetzt ganz herzliches Dankeschön. Wir haben ganz viel nur angerissen. Ich glaube, es gab so einen ersten ganz guten Eindruck, wie es gehen könnte, was so ein Ansatzpunkt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das ein oder andere Thema nochmal vertiefen würden. Für den Moment aber ganz, ganz herzlichen Dank und dir vor allen Dingen ganz viel Erfolg mit deinen Themen. Die Welt braucht dich, Katharina.
Oh, vielen, vielen Dank. Also danke für das tolle Gespräch. Ich gehe immer ganz beseelt aus Interaktion mit dir heraus, weil ich einfach finde, dass du so ein ja, wunderbarer, offener Mensch bist. Und ja, ich bin ganz gespannt, bei welchen Gelegenheiten wir noch zusammenkommen und vielleicht einzelne Punkte vertiefen. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass ich heute hier sein durfte. Danke.
So, ich hoffe sehr, dass diese schöne Folge mit Katharina dich sehr inspiriert hat, dass du was davon mitnimmst für deine tägliche Praxis als Führungskraft, gerade wenn du vielleicht viel mit Interkulturalität zu tun hast. Interkulturelle Kompetenz ist aus meiner Sicht definitiv eine wichtige Kompetenz für die Zukunft der Führung. Wenn dir diese Folge gut gefallen hat, dann freue ich mich sehr über dein Feedback, eine schöne Sternchenbewertung bei iTunes, einen netten Kommentar auf YouTube. Ja, diese Folge gibt es auch auf YouTube zu sehen. Schau gerne mal vorbei. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald wieder hören, wenn es heißt Next Level Leadership und Just Keep Going. Bis dahin alles Liebe, dir eine gute Zeit und wir hören uns. Deine Julia.